Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo. Brauche ich nicht. Nein, brauchen wir, glaube ich nicht. Denke ich mir, ne? So, das sind hier die drei Bücher, wenn Sie die hochhalten würden. Ja. Ja, ich hoffe, dass mal ein paar Besucher noch kommen. Ne? Ja. Genau. Ich sagte Ihnen ja, wenn ich jetzt die Gitarre hier hätte, würden die alle hier stehen bleiben. Danke. Danke sehr. Ja, genau. Genau. Wir warten mal. Es sind ja auch noch 3 Minuten. Bis, die ich jetzt... Ja, gut, okay.
Achtung.
Ja, okay.
Ist das ausreichend?
Achtung, okay. Ja, ich muss mal schauen. Ja, okay. Gut.
Ja, geht so.
Ja, ich denke, das geht so. Ne?
Hallo, liebe Literaturfreunde. Ich möchte Sie im Namen des Wiesenburg Verlags recht herzlich zu unserer Vormittagslesung am Sonntag begrüßen. Die Autorin hat ihr neues Buch vorzustellen. Und zwar ist das Thema Auswanderung nach Texas. Also ich denke, es wird eine recht interessante Thematik. Und Barbara Ortwein wird Ihnen auch alles Mögliche über Sie selbst und über diese Geschichte der Auswanderer erzählen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich gerne fragen. Wenn Sie Bücher erwerben wollen, hinter der Wand. Da ist ein großer Bestand aufgebaut, sodass jeder was kaufen kann. Wenn Sie den Wiesenburg Verlag besuchen möchten, er ist gleich schräg gegenüber, Stand K307, da steht Barbara auch nochmal zur Verfügung oder auch ich. Also es ist für alles gesorgt und ich wünsche uns eine schöne, angenehme Lesung. Herzlichen Dank.
Ja, genau. Wenn Sie sich vielleicht dann nehmen. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin vor 17 Jahren zu diesem Thema, dem Auswandererthema und Emigrationsthema, das ja heute sehr, sehr aktuell ist, als es damals noch gar nicht so aktuell war, mit einem Schulaustausch gekommen. Und zwar bin ich dort in Texas, als ich dort bei diesem Schulaustausch war, geradezu über die Nachfahren dieser deutschen Siedler gestolpert. Und sie haben mir von dem Thema der Auswanderung erzählt, von der Mühsal dieser damaligen Auswanderung. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich dann leidenschaftlich damit auch beschäftigt habe und vor 7 Jahren auch angefangen habe, darüber Romane zu schreiben. Ich möchte Sie heute mit dem 3. und letzten Teil meiner Reihe von historischen Romanen bekannt machen, die sich mit der Auswanderung der Deutschen nach Texas im 19. Jahrhundert beschäftigen. Im Mittelpunkt meiner Geschichte steht die fiktive Familie Engelbach aus Nordhessen. Im ersten Band meiner Texas-Saga mit dem Titel »Zwischen den Welten und nie mehr zurück« erfährt man, dass sie sich dem historischen Auswanderungsprojekt eines Vereins zum Schutze deutscher Einwanderer in Texas anschließt, einem Verein, den man wegen seiner zahlreichen adeligen und prominenten Mitglieder auch als Mainzer Adelsverein bezeichnete. Mit Tausenden von realen Auswanderern aus ganz Deutschland, die ich mit meinen fiktiven Auswanderern interagieren lasse, ziehen die Engelbachs in die Wildnis von Südwest-Texas, wo sie mit tödlichen Gefahren konfrontiert werden. Mein 2. Roman, Mitten in Texas und doch nicht am Ziel, stellt den harten Überlebenskampf der Engelbachs und ihrer Landsleute an der damaligen Grenze zwischen der Zivilisation und der Wildnis dar. In Friedrichsburg,
dem heutigen Fredericksburg in Texas, können sich sowohl meine fiktiven Protagonisten als auch ihre historischen Nachbarn und Freunde ein neues Leben in Texas aufbauen. Auch die Flüchtlinge der gescheiterten Revolution von 1848-49 finden bei ihnen im texanischen Hügelland Zuflucht. Doch der Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 droht ihre Integration zum Scheitern zu bringen und stürzt sie in Not und Elend. Hier im Jahre 1865, kurz nach der Kapitulation der Südstaaten, wozu damals auch Texas gehörte, gewinnt mein drittes Buch mit dem Titel Am Ende des Weges, Texaner für immer, das im 1998 meine Texas-Saga beendet. Und aus diesem dritten Roman möchte ich Ihnen gerne einige Passagen vorstellen. Als erstes hören Sie einen Ausschnitt aus dem Kapitel Die Deserteure. Johann Engelbach bewacht mit seinem Bruder Walter und seinem Vetter Wilhelm die Baustelle seines zerstörten Ranchhauses am South Grape Creek im heutigen Luckenbach bei Fredericksburg, dem damaligen Friedrichsburg, als sich zwei ehemalige konföderierte Soldaten zu ihnen gesellen, in denen Johann und seine männlichen Familienmitglieder nur mit Mühe Peter Bonn und Konrad Hane erkennen können. Ferner ist in diesem Kapitel von Brownsville die Rede. Das ist eine Stadt im äußersten Süden von Texas an der Mündung des Rio Grande. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Hier soll nämlich der ominöse Zaun beginnen, den Präsident Trump zwischen Mexiko und Texas errichten will. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wollte Wilhelm wissen. Statt darauf sofort zu antworten, sahen sich Peter und Konrad unsicher an. Was meinst du, Peter? Sollen wir ihnen die Wahrheit sagen? Fragte Konrad seinen Freund. Peter nickte nur und sagte, wir müssen es einfach wagen, so kann es doch nicht weitergehen. Und erst dann gab Konrad die Antwort auf Wilhelms Frage. Der Peter und ich waren in Brownsville stationiert. Wir sind von dort aus der belagerten Stadt Anfang Mai geflohen, bevor der Tanz zwischen unseren Truppen und denen der Yankees losging. Seitdem haben wir uns versteckt und alles versucht, um auf unserem Wege nach Hause weder in die Hände der Konföderierten noch in die der Yankees zu fallen. Natürlich mussten wir überleben, doch wir wagten es nicht, irgendwo um Esseln zu betteln, aus Angst, dass man uns erschossen oder gleich wieder in die Armee zurückgebracht hätte. Und deshalb haben wir uns was Essbares geschossen und nach alle unsere Munition verbraucht. Hinter dem Gebüsch werdet ihr unsere leeren Büchsen, unsere Messer und etwas Zunder finden. Das und Peters Wasserflasche ist alles, was uns geblieben ist. Wir wollen doch bloß unseren Frauen helfen, die Ernte einzubringen. Dann gehen wir ja wieder zu den Truppen zurück. Mensch, Peter, Konrad, ihr lebt ja hinterm Mond, meinte Walter lachend. Ja, habt ihr denn noch gar nichts davon gehört, dass der Krieg vorbei ist? Der Krieg ist vorbei, rief Peter ungläubig. Ja, seit wann denn? Na, schon seit 2 Monaten. Bei Brownsville fand zwar noch im Mai eine Schlacht statt, aber seitdem ist alles vorbei, antwortete Wilhelm. Und wer hat die Schlacht bei Brownsville gewonnen? Die Konföderierten. Um Himmels Willen, stöhnte Peter und schüttelte entsetzt den Kopf. Konnte der allmächtige Gott nicht verhindern, dass dieser lausige Staat den Krieg gewinnt? Wenn du mit diesem lausigen Staat die Konföderierten Staaten von Amerika meinst, so kann ich dich beruhigen. Dieser lausige Staat hat zwar die Schlacht bei Brownsville gewonnen, aber gegen die Union verloren. Die Truppen der Union sind schon in der Hafenstadt Galveston gelandet und verbreiten sich gerade über das ganze Land, beruhigte Johann den entsetzten Peter. Und ihr seid euch ganz sicher, dass die Union gewonnen hat und nicht die Konföderierten Staaten? Fragte Konrad noch einmal ängstlich nach. Ja, die Union hat gewonnen. Es gibt keine Konföderierten Staaten und auch keine konföderierte Armee mehr.
Dann können Konrad und ich also nach Hause gehen, ohne befürchten zu müssen, als Deserteure verhaftet und wieder zur Front gebracht zu werden, konnte Peter nicht aufhören zu fragen. Nein, niemand kann dir, Peter, und dir, Konrad, etwas anhaben. Ihr habt euch einfach selbst aus der konföderierten Armee entlassen, als sie schon gegen die Unionsarmee verloren hatte. So wie viele andere ehemalige Soldaten der Konföderierten auch. Peter, umarme mich. Wir haben es geschafft, jubelte Konrad. Nie mehr müssen wir uns heimlich nach Hause schleichen. Jetzt können wir bei unseren Frauen und Kindern bleiben und die Ernte einfahren und alles wieder in Ordnung bringen, was liegen geblieben ist. Ach, wer hätte von so einer Freude je zu träumen gewagt? Auf die Nachfrage, ob sie denn schon mal ihre Truppe, die an der texanischen Küste stationiert gewesen war, heimlich verlassen hatten, antwortete Peter treuherzig. Klar haben wir das. Was sollten wir denn machen? Bei mir zu Hause musste Caroline, meine Frau, die ganze Feldarbeit allein machen und hatte sich dazu noch um unsere zwei kleinen Kinder zu kümmern. Und bei Konrad war es ebenso. Da haben wir uns ein paar Mal zu Fuß von der Truppe weggeschlichen und sind nach Friedrichsburg gewandert. Da könnt ihr aber von Glück sagen, dass euch die Heimatschutztruppe vom Major Hunter nicht erwischt hat. Sonst hätten die euch gleich am nächsten Baum aufgehängt, meinte Wilhelm. Ja, Wilhelm, du hast recht. Das war verdammt gefährlich. Aber Konrad und ich haben Major Hunters Truppe ausgetrickst. Wir sind auf die Idee gekommen, uns bei der Feldarbeit zu verkleiden. Als Frauen. Mit der Haube auf dem Kopf und den langen Röcken, die wir uns von unseren Frauen geborgt haben, konnte man uns nicht erkennen. Naja, es sei denn, man hätte uns direkt ins Gesicht geschaut und unsere Bärte gesehen. Mehrere Male ist Hunter mit seiner Truppe an unseren Feldern vorbeigeritten. Dann ist mir fast immer das Herz stehen geblieben. Doch statt mich zu verhaften, hat er nur den Hut vor mir gezogen und mich freundlich gegrüßt, weil er dachte, er müsse höflich sein zu meiner Frau. Peter lachte verschmitzt und freute sich nachträglich noch über sein erfolgreiches Hintergehen des Hauptmanns der konföderierten Heimatschutztruppe. Und auch Johann, Walter und Wilhelm freuten sich mit den zwei verhinderten Deserteuren und feierten mit einem Glas selbstgebranntem Whisky das neue alte Leben, das Peter und Konrad endlich wiedererhalten hatten. So, es geht dann weiter. Im Jahre 1866 kommt in Friedrichsburg ein Brief aus Deutschland an. Nach einer sehr langen Zeit, wo man keine Briefe empfangen konnte. Dieser Brief ist scheinbar an Karl Engelbach, den 9-jährigen Sohn von Johann und seiner Frau Agnes, adressiert. Wir hören, was es mit diesem Brief auf sich hat. Karl, der noch nie einen Brief erhalten hatte, wurde ganz aufgeregt, als er den Brief in den Händen hielt. Doch als er die Adresse gelesen hatte und realisierte, woher der Brief kam, starrte er ungläubig darauf. Papa, Mama, ich kenne doch gar keinen in Münchhausen und auch sonst niemanden in Deutschland, der mir schreibt. Da hat sich sicherlich jemand geirrt. Darf ich dennoch den Brief öffnen? Fragte Karl aufgeregt. Aber natürlich, mein Junge, wir sind ja auch schon sehr gespannt darauf, wer dir schreibt. Karl öffnete mit einem Messer den Briefumschlag und zog vorsichtig zwei dicht beschriebene Blätter aus dem Kuvert. Äußerst behutsam, als hätte er es mit zwei außerordentlich wertvollen Schriftstücken zu tun, entfaltete er voller Stolz die Papierseiten und begann schließlich die ersten Sätze zu lesen, während ihn seine Eltern und Geschwister gespannt ansahen. »Nein, der ist wirklich nicht für mich«, seufzte er traurig, »der ist für Opa, doch Opa ist tot.« Und dabei schaute er auf ein Bild, das an der Wand hing und die Fotografie seines so grausam ermordeten Großvaters zeigte. Jetzt hing ein Trauerflor darüber. Dann reichte er die Blätter an seinen Vater weiter. Hier, nimm. Opa hat sicherlich nichts dagegen, dass du und Mama ihn lest. Ich werde ihn laut vorlesen, sagte Johann, damit du und alle anderen hören können, was darin steht. Und dann las er. Münchhausen, das ist bei Marburg, den 15. September 1866. Lieber Karl,
Viele Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem du mit deinem Sohn Johann unser Dorf verlassen hast. Wir haben in den letzten Jahren gehört, dass auch für euch Ausgewanderte das Leben in Amerika nicht immer rosig gewesen sein muss, denn ihr habt dort wohl einen Bruderkrieg gehabt, der viele Opfer gefordert hat. Ich hoffe, dass dich der Krieg verschont hat und du und deine Familie alle wohlauf sind. Nach diesen Worten musste Johann schlucken, denn die Stimme schien ihm zu versagen, in Gedanken daran, dass sein Vater Karl eben nicht wohlauf war. Er räusperte sich und fuhr fort. Auch uns ist es nicht immer gut gegangen. Wir hatten in den 40ern noch viele schlechte Sommer- und Ernteausfälle, sodass wir uns nur mühselig über Wasser halten konnten. Doch das Wetter in den 50ern und 60er Jahren wurde besser und meistens konnten wir gute Ernten einfahren. Wenn die Steuern und Abgaben nicht so hoch gewesen wären, hätten wir gut über die Runden kommen können. Nach der Schlacht bei Königgrätz, die wir Hessen als Verbündete von Österreich verloren haben, bekamen wir eine neue Obrigkeit hier. Der König von Preußen hat unseren Landgrafen abgelöst und nun müssen wir Steuern für König Wilhelm I. zahlen. Das ist der einzige Unterschied. Inzwischen haben meine Frau Mathilde und ich die 60 überschritten und möchten uns aufs Altenteil zurückziehen. Unser ältester Sohn Ernst soll den Hof und das Land bekommen, damit es zusammenbleibt und nicht weiter zerstückelt wird. Ich habe aber noch 6 weitere Kinder, 3 Söhne und 3 Töchter, für die ich Sorge tragen muss, damit sie sich in Zukunft ernähren können. Für meine 2 ältesten Töchter konnte ich Männer finden, die sie trotz der geringen Mitgift nahmen. Sie sind nun unter der Haube und mir ist damit eine große Last genommen worden. Doch was soll ich mit meinen jüngsten Kindern, meinem jüngsten Sohn und meiner jüngsten Tochter tun? Sie können hier nur als Tagelöhner oder als Dienstmagd arbeiten. Da bist du, lieber Karl, mir eingefallen. Du hast mir vor vielen Jahren einmal geschrieben, dass man in Texas noch billig Land bekommen kann und man sich sehr schnell eine eigene Existenz mit eigenem Land dort aufbauen kann. Ist das noch immer so? Und kann ich dir meinen Sohn Adolf, 21 Jahre alt, und meine Tochter Amalie, 17 Jahre alt, schicken? Du kannst ihnen das Geld für die Überfahrt ja erst vorstrecken und sie einige Jahre für dich als Knecht und Magd arbeiten lassen, sodass sie das vorgestreckte Geld abarbeiten können. Bitte teile mir mit, ob dir meine Kinder willkommen sind und ob du Verwendung für sie auf deinem Hof hast. Du würdest mir eine große Last von der Seele nehmen, wenn ich dir meinen Sohn und meine Tochter schicken könnte und du die Überfahrt für sie zahlen würdest. Es grüßt dich schon im Voraus in großer Dankbarkeit dein ehemaliger Nachbar Ernst Funk. Johann und Agnes sahen sich fragend an. Dann nickten sie fast gleichzeitig mit dem Kopf und Agnes rief als Erste aus, endlich hätten wir Hilfe auf der Ranch. Meinst du nicht auch, Johann, dass diese Funks ein Geschenk Gottes für uns wären? Lass uns überschlagen, wie viel Geld wir aufbringen können, damit sie zu uns kommen. Vielleicht reicht es ja für die Überfahrt. So, das nächste Kapitel, das spielt auch, oder der nächste Auszug aus dem Kapitel, bezieht sich auch auf diese Neuankömmlinge, diese neuen Angestellten, die 17-jährige Amalie Funk und ihren 21-jährigen Bruder Adolf, reale Auswanderer auch. Davon handelt das Kapitel Der Raub der Kinder, dass sie auch mit der ständigen Gefahr von Indianerübergriffen im texanischen Hügelland zu dieser Zeit konfrontiert. Als Johann mit seiner Familie aus Neubraunfels, einer Nachbarstadt, zurückkehrt, findet er das Ranchhaus verlassen vor. Schon als der Wagen mit Johann und seiner Familie vor seinem Haus vorfuhr, war er erstaunt, dass er außer von den Hunden von niemandem begrüßt wurde. Das erschien ihm so verdächtig, dass Johann seiner Frau und seinen Kindern befahl, hinter den Wagenwänden in Deckung zu gehen. Mit gezücktem Gewehr näherte er sich schließlich dem Haus und öffnete vorsichtig die Tür, wobei er sich an die Wand neben der Tür stellte, sodass ihn keine durch die Tür abgefeuerte Kugel treffen konnte. Doch als alles ruhig blieb, wagte es Johann schließlich, sein Haus zu betreten. Er ließ seine Blicke über die Einrichtung der Küche schweifen und sah, dass auf dem großen Tisch in der Küche ein Blatt Papier lag. In der Handschrift von Amalie stand da geschrieben: Habe mich zu den Dächerts gerettet. Bitte holt mich dort ab. Gruß Amalie. Was um alles in der Welt sollte das nun wieder bedeuten, dachte Johann. Und wo waren Adolf und sein anderer Knecht Peter Jung, die hier doch für ihn die Stellung halten sollten? Kopfschüttelnd setzte Johann Agnes darüber in Kenntnis, dass Amalie nicht da war und sie folglich keine Hilfe beim Ausladen erwarten konnte. Die Familie war damit noch nicht fertig, als Adolf Funk und Peter Jung auf den Hof ritten, um ihren Arbeitgeber und seine Familie zu begrüßen. Kaum war Adolf abgesessen, als Johann ihm schon den Zettel mit der Nachricht seiner Schwester in die Hand drückte und fragte: Adolf, was soll das? Vor was muss Amalie gerettet werden? Und warum konntest du ihr nicht helfen, sondern warum musste sie zu den Dächerts fliehen? Adolf stöhnte nur und antwortete verächtlich: Typisch Frauenzimmer, machen immer so ein Buhai. Als Johann ihn jedoch verständnislos anschaute, berichtete er dann doch von dem Ereignis, das Amalie so ängstlich gemacht hatte und das vor 2 Tagen am 28. Mai am helllichten Tage etwa 30 Meilen von hier stattfand. Dort hatten Indianer wieder zugeschlagen und 2 deutsche Jungen, den 11-jährigen Hermann Lehmann und seinen 2 Jahre jüngeren Bruder Willi, entführt. Offenbar sollten die beiden Jungen der Familie aus dem Weizenfeld in der Nähe der Farm die gierigen Vögel vertreiben, die sich an den Körnern satt fressen wollten. Ihre 7-jährige Schwester Caroline sollte sie ebenfalls mit dem Baby Gusta begleiten und auf das Kleinkind aufpassen. Doch kaum hatten die Kinder das Weizenfeld erreicht und sich in seiner Nähe ins Gras gesetzt, da waren sie schon von bunt bemalten Indianern umgeben, die sich der Jungen bemächtigten und sie auf ihre Pferde zogen. Caroline ließ das Baby im Stich und rannte so schnell sie konnte dem Haus entgegen, bis sie von einigen Feinden getroffen wurde und vor Angst ohnmächtig wurde. Ja, und als sie wieder aufwachte, waren die Indianer mit ihren beiden Brüdern verschwunden. Dem Baby hatten sie kein Haar gekrümmt und es lag immer noch wimmernd am Boden, dort, wo die ältere Schwester es vor dem Überfall ins Gras gelegt hatte. Als Caroline sich wieder etwas beruhigt hatte, konnte sie die Indianer beschreiben, sodass sich aus ihrer Schilderung schließen ließ, dass es sich bei den Kindesräubern um Apachen gehandelt hatte. Kurz nach dem Überfall war ein Suchtrupp der Männer aus dem Heimatort der Lehmann-Kinder im Mason County, dem Loyal Valley, gebildet worden. Der Suchtrupp schweifte jetzt durch das texanische Hügelland, warnte die anderen Bewohner vor der Gefahr weiterer Übergriffe der Indianer und bat sie um Mithilfe bei der Suche nach den entführten Lehmann-Jungen. Dadurch hatte sich die Nachricht von dem Überfall auf die Kinder wie ein Lauffeuer in der gesamten Umgebung von Friedrichsburg verbreitet. Als Amalie gestern davon gehört hatte, so berichtete ihr Bruder, wollte sie auf keinen Fall mehr alleine während des Tages im Ranchhaus bleiben. Da die männlichen Angestellten ihre Arbeiten jedoch draußen auf den Feldern und bei den Tieren nicht vernachlässigen durften, konnten sie ihr während des Tages nicht Gesellschaft leisten. Darüber hatte es zwischen Amalie und ihrem Bruder eine heftige Auseinandersetzung gegeben, die damit endete, dass er sie zu den Nachbarn brachte, bis Johann und seine Familie wieder aus Neubraunfels zurückkamen. So, es geht dann weiter und der letzte Teil meiner kurzen Ausschnitte beschäftigt sich jetzt nun, womit die Texaner eigentlich nach dem Bürgerkrieg ihr Geld verdient haben. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört, aber es spielt auch in meinem Buch eine große Rolle. Nach dem Bürgerkrieg waren die meisten Texaner arm, wie die sprichwörtlichen Kirchenmäuse. Das sollte sich erst ändern, als Jesse Chisholm auf die Idee kam, eine große Herde von überall in Texas frei umherlaufenden Rindern vom Süden von Texas bis zu den Bahnstationen im Norden in Kansas und Missouri zu treiben, wo er die Tiere mit hohem Gewinn an Händler aus dem Osten verkaufen konnte. Von dort ließen die Händler Rinder mit der Eisenbahn nach Chicago transportieren und sie dort schlachten. Fortan wurde mit dem Fleisch der texanischen Longhorn-Rinder der hungrige Osten ernährt. Diese Praxis der Rindertracks setzte sich überall in Texas durch und auch Johann Engelbach fängt mit seinen Helfern, die man später Cowboys nennen sollte, frei umherlaufende Rinder ein und beginnt mit ihnen eine Rinderzucht. Im Jahre 1875 entschließt sich sein 19-jähriger Sohn Karl, die Rinder seines Vaters auf dem 2500 Kilometer langen Chisholm Trail zu begleiten. Wir hören nun, wie es ihm dabei ergeht. Gegen Mittag war die Arbeit getan und kaum hatte die Herde die Corrals verlassen, da begann auch schon die Arbeit des Treibens. Nachdem Karl eines von den 80 Pferden bestiegen hatte, die der Treckführer Dudley Snyder seinen Cowboys als Transportmittel zur Verfügung stellte und die bei ihrer Ankunft in Wichita auch die Besitzer wechseln würden, konnte es losgehen. Snyder hatte Karl ganz am Ende seiner Remuda, jener Formation von Cowboys, die den Track überwachten, als sogenannten Dragreiter eingeteilt. Ein Job, der, wie der Neuling bald merkte, bei den anderen Cowboys ziemlich verhasst war. Als Schlussreiter schluckte man nämlich all den Staub, der von den Rindern aufgewirbelt wurde. Und der war so heftig, dass selbst das vor dem Mund gebundene Halstuch ihn nicht abhalten konnte. Karl hatte nie geahnt, wie viel Staub eine solche Herde von 2500 Stück Vieh aufwirbeln konnte. Den Staub konnte man schon aus 20 Meilen Entfernung sehen. Außerdem fand der Neuling schon bald heraus, dass die Rinder nicht etwa brav in einer langen Reihe vor dem Schlussreitern herliefen, sondern dass es immer wieder lahmende Rinder gab, die zurückzubleiben drohten und dann besonders angetrieben werden mussten, damit sie nicht den Anschluss verloren. So hetzte Karl auf seinem mexikanischen Pony mal dahin, mal dorthin, um die Nachzügler wieder einzusammeln. Im Gegensatz zu seinen Kameraden, die an den Flanken oder an der Spitze ritten, musste er auf der ersten Etappe doppelt so viele Meilen wie sie zurücklegen. Entsprechend fertig war er, als am Abend die Cowboys endlich absitzen durften. Sein Pferd und er selber waren so von Staub bedeckt, dass der Dreck wie Wasser an ihm und an dem Pferd herunterrieselte. Selbst seine Augenwimpern, die er nicht mit seinem Tuch bedeckt hatte, waren voller Sand. Erst als er sich und sein Pferd abgekloppt, es in dem primitiven Corral für die Nacht gesperrt, versorgt und sein Gesicht gewaschen hatte, konnte er daran denken, sich zu den anderen Männern des Outfits zu gesellen, die sich am Lagerfeuer um den Chuckwagon, den Küchenwagen, tragen. Krummbeinig humpelte er als letzter zum Lagerplatz. Auch die Nachtwachte brachte für Karl neue Erkenntnisse mit sich. Bei der Nachtwache, so erzählte ihm der Treckführer, ginge es darum, Stampedes zu verhindern. Unter einer Stampede verstand man ein plötzliches Losstürmen der Herde, wenn sie sich vor etwas erschreckt hatte. Solchen Stampedes kann man vorbeugen, indem man den Rindern etwas vorsingt, meinte Snyder. Singen? Fragte Karl nochmal nach, weil er dachte, seinen Boss nicht richtig verstanden zu haben. Ja, ja, Wiegenlieder mögen sie am liebsten. Verdattert stieg Karl auf sein Pferd und begab sich auf die ihm zugedachte Position. Tatsächlich hörte er Töne, die seine Kameraden auf den anderen Positionen ausstießen. Also musste er Mr. Snyder doch wohl richtig verstanden gehabt haben. Nun kam Karl aus einer sehr sangesfreudigen Familie und einer noch sangesfreudigen Gemeinde und an Liedern fehlte es ihm nicht. Bei seiner ersten Runde um die Rinder herum sang er Entchen von Tharau. Das war so schön melancholisch. Das würden die Rinder mögen. Dann folgte, ach, wie ist möglich dann? Und wenn ich ein Vöglein wäre. Kaum hatte er den Vortrag dieses Liedes beendet, als einer der anderen Cowboys mit Namen Sam zu ihm hergeritten kam, vor ihm anhielt und ihn ansprach. Sag mal, Boy, was singst du denn für Lieder? Die kennt ja keiner. Karl erklärte, das seien deutsche Lieder, die in seiner Heimatstadt Friedrichsburg gesungen würden. Ach, dann bist du also ein Dutchman, stellte Sam fest. Und schon hatte Karl seinen Spitznamen weg. Und ein ganz kleines Stückchen möchte ich Ihnen noch vorlegen, nämlich am Schluss des Tracks, was ihm da widerfährt, dem Karl, das ist ein ganz kurzer Ausschnitt noch. Am Schluss des Rindertracks in Wichita wird Karl von dem Trackführer Dudley Snyder in dessen Hotelzimmer gerufen. Und er sagt zu ihm, Karl, ich habe hier für deinen Vater den Erlös aus dem Verkauf seiner 500 Rinder, von denen nur 5 bei der Zählung heute fehlten. Also bleiben 495 von seinen Rindern für den Verkauf übrig. Ich habe für jedes Stück von unseren Rindern $35 erhalten. Das macht $17.325 für das Eigentum deines Vaters. Das ist ungefähr eine Viertelmillion Dollar gewesen zu jener Zeit. Für die Mitführung seiner Rinder von San Antonio bis Wichita und alle anderen Unkosten schuldet dein Vater mir noch $5.50 pro Rind. Das macht bei 500 Rindern $2.722.50, die ich von den $17.325 noch abziehen muss. Für deinen Vater bleibt also ein Reingewinn von $14.602.50. Bist du mit meiner Rechnung einverstanden? Karl, den von solchen Zahlen und Summen, mit denen er noch nie zu tun gehabt hatte, der Schädel brummte, nickte eingeschüchtert und sagte leise, ja, Mr. Snyder, dann möchte ich dir diesen Betrag nun auszahlen und ihn mir von dir quittieren lassen. Gib ihn bitte bei deiner Rückkehr deinem Vater. Und ehe sich Karl noch besinnen konnte, hatte ihm Dudley Snyder schon die Summe von $14.602.50, also einer halben Million Dollar, in bar vorgelegt und ihn um eine Unterschrift gebeten. Mit einem Handschlag besiegelten Karl und Dudley Snyder das Geschäft. Und damit sollte es nach 30 Jahren den Rinderzüchtern und allen Deutsch-Texanern auch besser gehen, denn das war das Geschäft, mit dem sie auch Wohlstand bekommen konnten, endlich nach langer Zeit. Danke sehr. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie denn Fragen zu diesem Thema? Keine mehr? Nein. Genau, ja. Ja, ich kann Ihnen auch sagen, die Bücher sind auch ins Englische übersetzt worden und das wird jetzt im Moment auch ins Englische übersetzt. In Texas habe ich sehr viele Lesungen, auch in den anderen Teilen der USA, weil natürlich jetzt das Thema Immigration ja ein ganz, ganz, ganz aktuelles ist. Seitdem also Trump nicht einsehen will, dass auch seine Familie ja auch Deutschland kommt und auch er eigentlich zu den Immigranten gehört. Und da spielt das eine große Rolle. Und alle Bücher über Immigration, egal welche Gruppen das jetzt sind, spielen auch jetzt eine große Rolle in Amerika, natürlich.
Machen Sie das, wenn man Bücher kaufen kann?
Man kann natürlich auch noch Bücher kaufen, wenn Sie das gerne möchten. Und ich bin auch gerne bereit, sie zu signieren. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.